die hatten die Wanderschuhe an. Die anderen, die hatten so ein rotes T-Shirt an und schliefen im Zug. Und die Dritten, das war noch ich. Genau, ich darf heute das Privileg haben, wieder einmal bei euch zu Besuch sein. Genau. Und ich habe ein Buch mitgebracht. Biblische Dogmatik. Ein dicker Schunken, der hat wahrscheinlich um die 1000 Seiten, 1430 Seiten. Und das ist ein ganz gutes Buch, also... Ich mache jetzt nicht Werbung, ich möchte Ihnen das, euch das einfach zeigen. Da kann man zum Beispiel die Lehre von Gott nachschlagen. Dass er existiert, wie man ihn kennenlernt und so weiter. Oder wie das mit der Sünde ist. Es ist alles schön geordnet, so dass man nach Themen alles suchen kann. Wie ist es mit der Taufe im Heiligen Geist und mit der Erfüllung im Heiligen Geist? Wie ist es mit dem Sterben? Alles schön geordnet, super. Und alles nach biblischen Grundsätzen. Und dann sieht man die Bibel und man sucht etwas, man hat eine Frage, wie ist das mit der Sünde? Und dann blättert man und man findet es nicht. Kein Inhaltsverzeichnis, kein Stichwortverzeichnis. Die Bibel ist ganz anders. Und manchmal habe ich gedacht, ja, wenn doch Gott mir auch so eine Dogmatik geschickt hätte, so ein biblisches Lexikon, und wenn ich gedacht habe, Gott, wie denkst du darüber? Dann kann ich da nachschlagen, ah, Seite 578, ah, okay, jetzt verstehe ich, Buch zu. Und in der Bibel funktioniert das irgendwie nicht. Die Bibel ist ein ganz anderes Buch. Sie enthält zwar all diese Themen auch, also das da hier ist ja nicht einer, der sich überlegt hat, wie hat sich das wohl Gott gedacht. Das ist viel Studienarbeit der Bibel und es sind auch sehr viele Bibelstellen angegeben. Sie ist aber ganz anders geordnet und aufgebaut. Es hat zwar auch einige Lehrtexte, zum Beispiel die Bergpredigt ist wahrscheinlich einer der bekanntesten Lehrtexte. Das ist eine Predigt von Jesus oder wahrscheinlich auch eine Zusammenstellung aus mehreren Predigten, wo er eben so die Grundlagen für sein kommendes Reich gezeigt hat. Aber daneben hat es viele Gedichte, Lieder der Menschen von damals und viele Geschichten. Ein Stück weit ist manchmal die Bibel auch einfach ein Geschichtenbuch. Nicht ein Märchenbuch, aber ein Geschichtenbuch. Hat ganz viele Geschichten. Von Anfang, wie die Schöpfung war, die ersten Menschen, die ersten Generationen, dann Abraham und so weiter. Geschichten, Geschichten, Geschichten. Im Neuen Testament, 4 Evangelien, die Geschichte von Jesus und seinen Jüngern und die Apostelgeschichte, die Geschichte der ersten Gemeinde und so weiter. Und ich glaube, jeder von uns hört gerne gute Geschichten. Und man sieht sich dann selber mittendrin in dieser Geschichte, wie man das bei diesen Kindern sieht. Geschichten sind lebendig. Und wisst ihr was? Geschichten treffen uns nicht nur im Kopf. Dieses Buch hier, das spricht meistens mehr meinen Kopf an, meinen Intellekt. Ich habe eine Frage, die will ich klären, das will ich verstehen. Und dann ist dann die Frage, ob ich es irgendwann noch mal umsetze. Aber die Bibel, die trifft mein Herz. Geschichten, die gehen unter die Haut. Sie sprechen die Sinne an. Und ich glaube, dass das mindestens ein Grund dafür ist, dass uns Gott die Bibel geschenkt hat und nicht eine Dogmatik, so gut dieses Buch auch sein mag. Geschichten treffen uns da, wo wir unsere Werte haben und aufbauen und wo wir unsere Entscheidungen treffen. Sie prägen uns und gehen viel tiefer als einfache Lehrsätze, bei denen wir manchmal eben Mühe haben, sie dann im Alltag umzusetzen. Und ich glaube, dass sich Menschen grundsätzlich von Geschichten prägen lassen. Auch du und ich. Unser Leben, unsere Kultur ist von Geschichten geprägt. Man spricht dann manchmal auch von einem Narrativ. Ich weiß nicht, ob ihr das Wort auch schon gehört habt. Narrativ ist eigentlich lateinisch und heißt nicht viel mehr als Geschichte oder Erzählung. Ich mache mal ein Beispiel. Das Narrativ der Schweiz seit 1291. Damals war der Habsburgerkönig, herrschte über die Eidgenossen in der Innerschweiz. Und seine Vögte haben sie bedrückt und ihnen die Freiheit genommen. Und so wollten die Eidgenossen den Habsburgerkönig und seine Vögte nicht mehr und wollten ihn loswerden. Das ist die Geschichte. Und bis heute sind wir doch als Schweizer ein Stück weit so. Wir wollen keinen fremden Herrscher. Könige und Vögte bedrücken uns und nehmen uns die Freiheit weg. Das ist unser Narrativ. So denken wir. Und so gibt es zum Beispiel bis heute keine Chance, dass die EU-Befürworter die Abstimmung gewinnen, dass wir Teil der EU würden. Wir misstrauen den Königen in Brüssel und fürchten uns davor, dass sie ihre Vögte in unser Land senden. Ja, und sogar in unserem eigenen Land. Der Bundespräsident wird alle Jahre neu gewählt und hat fast keine Macht. Er darf einfach die anderen Staatschefs, die zu Besuch kommen, begrüßen. Viel mehr hat er gar nicht zu tun. Darüber hinaus wird das meiste in den Kantonen entschieden. Und zudem sind wir eine der wenigen direkten Demokratien dieser Welt. Warum ist es so? Unser Narrativ. Wir haben gelernt, ausländische Vögte, die wollen wir nicht, die bedrücken uns. Das ist ein Stück weit unsere Geschichte, unsere Prägung. Sehr vereinfacht. Also ich habe da keinen Anspruch, dass das eine vollkommene Geschichtslektion ist. Aber ich wollte euch einfach zeigen, wie wir uns von Geschichten leiten und prägen lassen. Und auch du und ich, wir haben Geschichten, die zu unserem Narrativ werden. Geschichten, die wir gesehen, beobachtet haben oder die wir in unserem Leben selber erlebt haben. Und so sind wir auch jetzt mittendrin, unsere eigene Geschichte zu schreiben oder teilweise auch einfach sie zu entdecken. Und so ist meine Frage an dich, welche Geschichte prägt dich? Welche Geschichte ist dein Narrativ geworden oder wird zu deinem Narrativ und bestimmt deine Werte und deine Prioritäten? Sind das wahre Geschichten, gute Geschichten oder vielleicht auch Geschichten, die zwar gut klingen, aber gar nicht wahr sind, die uns verführen? Geschichten können uns nämlich in einer positiven oder in einer negativen Richtung ziehen. Manchmal gaukeln uns Geschichten etwas vor, das gar nicht stimmt, das uns in die Irre führt. Und manchmal sind sie wie Pfeile, die uns Sicherheit geben, um in die richtige Richtung zu gehen. Und so möchte ich zu den Geschichten kommen, die hier in diesem Buch in der Bibel sind, die uns ermutigen, manchmal auch warnen. Lass uns mal in die Bibel blicken und ein paar Geschichten anschauen. Da ist ein Ehepaar. Die haben keine Kinder. Doch dann erscheint der Frau ein Engel und verheißt ihr einen Sohn, der ein Befreier seines Volkes sein wird. Sie erzählt es ihrem Mann und er sagt, ja, also wenn dann der Engel wieder mal kommt, dann sage ihm, er soll warten und hol mich, ich will ihn auch sehen. Und der Engel lässt sich darauf ein, Gott schickt den Engel nochmal, so geschieht's. Und der Engel sagt den beiden, dass ihr Sohn in besonderer Weise ein Geweihter Gottes sein soll. Und deshalb dürfe er keinen Wein trinken und er solle seine Haare nie schneiden lassen. Kein Schneidmesser soll über seinen Kopf gehen. Vielleicht ahnen die einen schon, welche Geschichte das ist. Das ist die Geschichte von Simson im Alten Testament. Und ich meine, der hatte sowas von einer Berufung. Ich meine, stell dir das mal vor. Deine Eltern bekommen zweimal Besuch von einem Engel, der ihnen alles zu deiner Geburt und zu deinem Werdegang erklärt. Wer alles hat das so erlebt? Dann wirst du in einer besonderen Art und in grossartiger Weise auf deine Aufgabe vorbereitet. Und obendrauf bekommst du noch übernatürliche Kraft, mit der du eine halbe Armee eigenhändig schlagen kannst. Simson hat einen Löwen mit den bloßen Händen erwürgt. Er hat die Stadttore einer Stadt aus den Angeln gehoben und auf den nahegelegenen Hügel getragen. Das war keine Schranktür von IKEA. Massiv war die. Er hat mit einem Eselsknochen 200 Feinde erschlagen. Klingt etwas brutal, aber zeigt, was der in der Lage war. Er hätte zu Iron Man oder Captain America oder Superman gepasst. Aber seine Geschichte klingt nicht so heldenhaft. Er verliebt sich in eine schöne Frau, ausgerechnet aus den Reihen der Feinde seines Volkes. Eine Frau, die ihn während der Hochzeit belügt und mit seinen Feinden gemeinsame Sache macht. Ein anderes Mal hat er Hunger und isst Honig, der in einem Bienenstock war, den die Bienen im Kadaver eines Tieres gebaut haben. Dass das unrein war vor dem Gesetz Gottes, das hat ihn offenbar nicht gestört. Wir begegnen hier einem Mann, der letztendlich von seinen eigenen Lüsten und seinem Eigensinn getrieben ist, der seine großartige Berufung gering achtet, sie später sogar verrät. Und auf diese Weise verliert er schließlich seine Kraft, wird von den Feinden überwunden, die stechen ihm die Augen aus und blind muss er im Gefängnis leiden. Es scheint zwar, dass er dort wieder mit Gott in Verbindung getreten ist, bekommt sogar noch einmal seine Kraft zurück und kann sich an seinen Feinden rächen, aber bei dieser Aktion stirbt er selber. Eine großartige Voraussetzung, eine schmerzliche Geschichte. Diese Geschichte zeigt uns, die großartige Voraussetzung ist keine Garantie. Man kann sein Leben ein Stück weit wie verscherzen. Eine andere Geschichte, da ist Josef. Seine Geschichte endet ganz anders, im hohen Glanz. Er wird nämlich zum Premierminister in Ägypten, gerade hinter dem Pharao, direkt unter dem Pharao. In dieser Position rettet er Ägypten durch eine Hungersnot hindurch und versorgt dabei gleich auch noch die große Sippe seines Vaters mit etwa 70 Personen, seine Geschwister und deren ihrer Familie und so weiter. Seine Voraussetzungen sind aber ganz anders als die von Simson. Da war kein Engel, der seine Geburt vorausgesagt hat. Er war der 11. von 12 Söhnen Jakobs, in der Erbfolge weit abgeschlagen. Seine Mutter stirbt früh und sein Vater zieht ihn seinen Brüdern vor, weshalb ihn diese hassen. Ja, er hat dann einmal einen Traum davon, wie er herrschen wird. Aber was geschieht, als er mit diesem Traum kommt? Seine Brüder hassen ihn noch viel mehr und sie verkaufen ihn als Sklaven nach Ägypten. Der geträumt hat von Gott, der wird König, der ist jetzt Sklave in Ägypten. Aber das ist noch nicht alles. Er dient dort im Haus eines hohen Beamten. Und die Frau dieses hohen Beamten, die war wahrscheinlich wunderschön und sie hat ein Auge auf Josef geworfen und wollte ihn verführen. Und Josef, der Sklave, macht nicht mit und sie rächt sich an ihm, indem sie ihn verleumdet. Und jetzt landet er noch im Gefängnis, unschuldig. Total andere Voraussetzungen als der Simson. Aber schließlich hört der Pharao, dass Josef Träume auslegen kann und holt ihn direkt aus dem Gefängnis an den Königshof. Und über Nacht wird er vom Gefangenen eben zum Premierminister und Gott macht Geschichte durch ihn und sein Leben. Seine Geschichte ist ganz anders als die von Simson. Simson mit dem großartigen Start und dem erbärmlichen Ende und Josef mit dem erbärmlichen Start und dem großartigen Ende. Der eine Simson lässt sich von Lust und Laune treiben und der andere lebt mit Gott und respektiert die göttlichen Werte. Und das bewahrt ihn nicht vor Leid. Trotz vieler Tränen hält er aber fest an der Ehrfurcht und am Schluss erreicht er das Ziel. Das ist nicht einfach ein Lehrsatz, das ist lebendig und geht tief. So ist Gott, so kann unsere Geschichte gehen. Und was ist das Großartige an diesen Geschichten in der Bibel? Wir können sie bis zum Ende nachverfolgen und sehen, wie es ausgeht. Als Josef da Sklave war oder Gefangener, wusste er noch nicht genau, wie die Geschichte weitergeht. Genauso wie du und ich heute mit unserer Geschichte. Wir sind mittendrin und wir wissen nicht genau, wie es weitergeht. Aber hier können wir sehen, wie Gott mit Menschen Geschichten macht. So werden diese Geschichten lebendig. So können sie uns hineinführen, eben in ein Narrativ. Gott ist treu, auch wenn ich durch enorme Schwierigkeiten muss. Ich sehe es an Josef. Und ich darf an der Verheißung, die er mir gegeben hat, festhalten, auch wenn ich das genaue Gegenteil erleide. Der, der König werden soll oder Herrscher werden soll, wird Sklave, der nicht mal über seinen eigenen Leib bestimmen darf. Und trotzdem führt Gott die Geschichte zum Ende. Das kann man fast nicht in einer Dogmatik festhalten. Da braucht man eine Geschichte, die für uns lebendig wird. Und so können wir mit Geschichten leben lernen. Und so kommen auch wir wieder ins Spiel. Was ist ein Narrativ? Welche Geschichte dient dir als Wegweisung und welche als Warnung? Wie möchtest du, dass deine Geschichte geschrieben wird? Welche Geschichte schreibst du heute, morgen, im laufenden Jahr oder darüber hinaus? Oder um mit Simson und Josef zu sprechen, lebst du nach Lust und Laune oder vertraust du Gott und lebst ein Leben, das ihm gefällt, selbst wenn es durch Mühe und Tränen geht? Geschichten werden lebendig für uns. Ich könnte dir eine Lehre halten darüber, wie das alles haargenau läuft, so genau man das weiß. Aber das würde unser Herz nicht so treffen. Es wäre im Kopf und wir könnten es umsetzen, aber es ist ganz anders als eine Geschichte. Du kannst diese Geschichten nehmen und am Morgen aufstehen und sagen, Gott, mit dir will ich heute ein Leben wie Josef leben und nicht ein Leben wie Simson. Egal, wo du jetzt stehst, vertraue darauf, dass Gott dich ans Ziel bringt. Also ich meine, so schlimm wie Josef dran sind wir nicht. Und bei Josef hat Gott die Wendung geschafft. Weshalb sollte er das bei dir nicht schaffen? So wird deine Geschichte zu deinem Narrativ. Nicht deine Launen sollen entscheiden, wie bei Simson, sondern deine Liebe und dein Vertrauen zu Gott, wie bei Josef. Durch die beiden Geschichten liegen beide Wege offen von dir. Du hast ein gutes Beispiel, das dich ermutigen soll, und ein schlechtes Beispiel, das dich warnen soll. Was ist dein Narrativ? Was ist deine Geschichte? Was wählst du? Was meidest du? Alles sind zwei wichtigen Geschichten. Ich könnte aber auch die beiden Geschichten nehmen von Petrus und Judas. Petrus und Judas, beides Jünger von Jesus. Jesus liebte sie und ich glaubte, sie liebten ihn auch. Und beide haben total versagt. Judas, der Jesus verraten hat, und Petrus, der Jesus verleugnet hat. Beide haben sich abgewandt in dem Sinn von Jesus. Petrus hat geflucht, dass er Jesus nicht kennt. Der eine von ihnen wird später zum Anführer der ersten Gemeinde und der andere endet bitter im Selbstmord. Aber beide haben völlig versagt. Wieder eine Geschichte, die packt uns. Wo ist dann der Punkt drin? Was kann ich daraus lernen? Petrus geht mit seinem Versagen zu Jesus. Jesus sucht ihn auf, nachdem Petrus bitterlich geweint hat. Jesus kommt zu ihm nach seiner Auferstehung. Petrus demütigt sich und bekommt Vergebung. Judas sieht seinen Fehler auch ein, aber er will ihn selber zurechtbiegen. Und als das misslingt, dann kehrt er nicht zu Jesus zurück, sondern verzweifelt und erhängt sich. Was machst du mit deinen Fehlern und Sünden? Versuchst du, sie auch zu verschweigen und selber gerade zu biegen? Muss vielleicht nicht so schlimm enden wie bei Judas, aber es kommt nicht zur Freiheit. Oder machst du es wie Petrus? Der erste große Leiter der Gemeinde war am Tag des Kreuzes ein totaler Versager. Und Gott hat trotzdem mit ihm Geschichte gemacht. Wir könnten auch Kain und Abel vergleichen. Oder den Pharao und Mose, Saul und David als die beiden ersten Könige des Volkes. Oder Hiskia, der einen gottlosen Vater hat und Gott sucht. Und Manasse, der einen gottesfürchtigen Vater hat, aber Gott verlässt. Beides Könige über Juda. So könnten wir ganz viele Geschichten nehmen. Die Bibel ist ein Buch voller Geschichten, die sich kraftvoll in dein Leben hineinlesen lassen. Ja, natürlich gibt es dann in der Bibel noch die Lieder, die Psalmen. Die drücken die Gefühle aus, die wir mitten in diesen Situationen drin haben. Ich glaube, es gibt kaum ein Gefühl der Freude, der Angst, der Verzweiflung, das wir nicht in den Psalmen abgeholt finden und plötzlich denken, der weiß ja genau, wie ich mich fühle. Und dann gibt es auch die Lehrtexte, die uns helfen, die Geschichten richtig einzuordnen. Natürlich, das ist alles wichtig und gut. Die Bibel ist so ein Buch zum Leben. So möchte ich zu dir zurückkommen. Heute schreibst du Geschichte, deine Geschichte. Und ich hoffe, dass du sie zusammen mit Gott schreibst. Auf was blickst du? Was sind deine Ziele? Nach welchen Werten und Grundlagen entscheidest du in den kleinen und großen Entscheidungen deines Alltags und Lebens? Auf wen setzt du dein Vertrauen? Wo gehst du mit deinen Versagen und deiner Schuld hin? Letztlich ist hier auch die Frage, wem willst du dienen und wem dienst du tatsächlich? Diese Fragen theoretisch zu beantworten, ist extrem schwierig und bringt manchmal gar nicht so viel. Wenn du sie aber in die Geschichte mit den Geschichten der Bibel beschreibst, ich suche den Segen von Simson, aber ich lebe die Treue von Josef. Ich versage manchmal, wie Petrus und Judas und viele andere es getan haben, aber ich kehre immer zu Gott zurück, ich streite meine Schuld nicht ab, ich demütige mich, ich danke ihm für die Vergebung und ich stehe auf und ich gehe weiter, so wie es Petrus gemacht hat. Was will ich dir damit sagen? Lies die Bibel nicht einfach als ein Buch mit Geschichten aus alten Zeiten, sondern lies die Bibel als Buch mit Geschichten, die zeigen, wie Gott deine Geschichte schreiben will. Und ganz konkret, lebe nach dem Narrativ von Josef oder von Petrus, gerade wenn du durch schwierige Zeiten gehst. Du bist nicht der Erste oder die Erste, die das durchleben muss. Denke in der Versuchung an Josef und Simson. Beide waren versucht, aber sie haben unterschiedlich reagiert und die entsprechenden Früchte geerntet. Geschichten prägen dich in deinem Herz drinnen, sie prägen deine Werte, sie prägen, was dir wichtig ist. Du kannst dich nach ihnen ausrichten. Und es gibt dann im Neuen Testament einen Text, der eigentlich genau diesen Gedanken aufnimmt. Das ist im Hebräerbrief das 11. Kapitel. Das 11. Kapitel blickt ins Alte Testament zurück und nennt die Glaubenshelden. Und spricht dann eben von all diesen Helden, die auf Gott vertraut haben. Und macht genau dasselbe, was ich heute Morgen in meiner Predigt mit euch machen möchte. Und nimmt so die Menschen hinein in diese Geschichten, die uns ermutigen sollen, die uns warnen sollen, die uns mitnehmen sollen, die uns einfach zeigen sollen, wie Gott ist. Wie soll ich Gott beschreiben? Ich kann ihn so beschreiben, dass er der Gott ist, der Josef geführt hat, der Josef nicht allein gelassen hat, der mit Josef zum Schluss ans Ziel gekommen ist und seine Brüder, die ihn tot haben wollten, konnten nichts daran ändern. Diesem Gott diene ich, diesem Gott dienen wir. Und genau dazu dienen Geschichten. Und genau das macht eben Hebräer 11. Und dann, als wenn er in dem ganzen Hebräer 11 diese Beispiele gebracht hat aus dem Alten Testament, beginnt das Kapitel 12 so. Wir sind also von einer großen Schar von Zeugen umgeben, deren Leben uns zeigt, dass es durch den Glauben möglich ist, den uns aufgetragenen Kampf zu bestehen. So werden Geschichten in deinem Leben lebendig. Deshalb wollen auch wir, wie Läufer bei einem Wettkampf, mit aller Ausdauer dem Ziel entgegenlaufen. Wir wollen alles ablegen, was uns beim Laufen hindert, uns von der Sünde trennen, die uns so leicht gefangen nimmt. Das ist jetzt hier fast quasi der Lehrtext, beziehungsweise die Anwendungsaufgabe für all diese Geschichten, die wir in der Bibel kennen, für all diese Geschichten, die wir auch voneinander hören. Wir sagen ihnen im Gottesdienst häufig Zeugnisse. Aber eigentlich sind es doch nichts anderes als Geschichten, die uns genau dazu dienen. Wir sind also von einer großen Schar von Zeugen umgeben, deren Leben uns zeigt, dass es durch den Glauben möglich ist, den uns aufgetragenen Kampf zu bestehen. Ja, Josef beweist, es ist möglich, den Glaubenskampf zu bestehen. Josef zeigt, es ist möglich, Verbitterung zu überwinden, und er hat seinen Brüdern vergeben und hat sie sogar noch gerettet. Er zeigt, dass es so gut kommen kann. Simson warnt uns, dass selbst super Voraussetzungen keine Garantie sind, dass wir ein liederliches Leben führen können und es trotzdem gut kommt. Und all das ermutigt uns. Und dann die Ermutigung, deshalb wollen auch wir wie Läufer bei einem Wettkampf mit aller Ausdauer dem Ziel entgegenlaufen. Ja, tun wir das. Mit Ausdauer, dranbleiben. Wir wollen alles ablegen, was uns beim Laufen hindert. Wie Simson es eben nicht gemacht hat, leider. Und wie es Josef gemacht hat bei der Frau des Potiphar. Wir wollen uns von der Sünde trennen, die uns so leicht gefangen nimmt. Und jetzt lese ich weiter. Und unseren Blick auf Jesus richten. Den Wegbereiter des Glaubens, der uns ans Ziel vorausgegangen ist. Weil Jesus wusste, welche Freude auf ihn wartete, nahm er den Tod am Kreuz auf sich, und auch die Schande, die damit verbunden war, konnte ihn nicht abschrecken. Deshalb sitzt er jetzt auf dem Thron im Himmel an Gottes rechter Seite. Wenn ihr, du und ich, wenn ihr also in der Gefahr steht, müde zu werden, warum wird es nicht besser? Warum hat Gott mein Gebet noch nicht gehört? Ich bin müde, ich mag nicht mehr. Wenn wir in dieser Gefahr stehen, dann denkt an Jesus. Wie sehr wurde er von sündigen Menschen angefeindet und wie geduldig hat er alles ertragen. Wenn ihr euch das vor Augen haltet, werdet ihr nicht den Mut verlieren. Amen. Vater, ich danke dir für dein wunderbares Wort, das uns zeigt, dass du an alles gedacht hast. Das kleinste Detail in einem Leben eines Menschen, du hast daran gedacht. Du kennst jede und jeden, der heute da ist, mit seiner ganz eigenen Geschichte, mit den Gedanken, die er oder sie in seinem Leben bewegt. Und ich bitte dich, dass du uns ermutigst, durch diese wunderbaren Geschichten in der Bibel, die uns zeigen, wie du bist, wer du bist, wie wir auf dich vertrauen können, die uns warnen vor den heimtückischen Fallen, die uns der Feind gestellt hat, die uns ermutigen, auch in Schwierigkeiten, auch in Tränen bei dir zu bleiben und zu wissen, in fester Hoffnung, dass wir ans Ziel kommen werden. Ich bitte dich, dass du schenkst, dass wir genau zu solchen Menschen werden, die nicht den Mut verlieren, die dranbleiben, die wie Läufer bei einem Wettkampf mit aller Ausdauer dem Ziel entgegenlaufen. Ich bitte dich, dass du schenkst, dass wir die Geschichten der Bibel zu unseren eigenen Geschichten machen, weil wir uns davon zeigen lassen, wie du bist. Ich danke dir für deine Gnade, für deine Güte. Ich bitte dich, dass du jetzt gerade Menschen begegnest, die mutlos sind. Dass du ihnen deine Hand auf ihre Schulter legst und ihnen neuen Mut zusprichst. Sie daran erinnerst, wie du treu gewesen bist in der Menschengeschichte. Du warst treu, sogar mit denen, die dir untreu gewesen sind. Selbst unsere Unvollkommenheit können dich nicht hindern, wenn wir zu dir zurückkehren, wie es Petrus gemacht hat. Ich danke dir dafür. Und ich bitte dich, dass du jetzt durch die Reihen gehst und deine Hand auf die Schultern dieser Menschen legst, die du so liebst, die du ans Ziel bringen willst, für die du eine wunderbare Geschichte hast auch wenn wir jetzt noch mittendrin sind und das Ende der Geschichte noch nicht gesehen haben, noch nicht kennen. Mach uns neuen Mut durch all diese wunderbaren Geschichten in der Bibel, durch deine Gegenwart. Ja, Jesus, durch deine Geschichte auf dieser Welt, die uns gezeigt hat, wie Gott ist, wie du uns liebst, dass du sogar dein eigenes Leben gegeben hast. Vater, ich preise dich, ich bete dich an. Ich habe wirklich den Eindruck, dass Gott durch die Reihen gehen möchte, beim einen oder anderen seine Hand auf die Schulter legen möchte oder aufs Herz und zu dir sprechen will, dass du den Mut nicht verlieren sollst, dass du dranbleiben sollst, dass auch wenn du die nächsten Schritte nicht klar siehst, dass du Gott vertrauen darfst, dass er sie sieht. Ich empfinde irgendwie, dass Menschen da sind, die eine große Last tragen. Und dass gerade für dich das besonders gilt, dass du nicht mutlos sein sollst, dass du ihm vertrauen darfst.